Es ist ein Montag, es ist ein neuer Montag, es ist eine neue Woche und wir haben eine neue Folge. Was schmeckt dahinter in den Startlöchern?
Fantastisch.
Lilly, wie geht's dir?
Mir geht es ganz gut. Ich bin ein bisschen geschwächt. Die Allgemeinsituation ist ein bisschen geschwächt, aber mir geht's eigentlich ganz gut.
Sehr
schön. Ich bin gerade im schönen Rheinland.
Oh, das Rheinland. Ich schaue mal kurz in meine Daten, um das wird es heute nicht gehen. Nein, nein.
Wie geht's dir denn?
Ja, ich bin auch etwas geschwächt. Es geht ja rum.
Ja, es geht ja rum. Wollen wir vielleicht kurz vorherschieben oder voranschieben, dass wir uns das erste Mal nicht sehen bei dieser Aufnahme, sondern miteinander telefonieren, weil das Internet nicht so gut ist und dass wir uns deshalb vielleicht das ein oder andere Mal ins Wort fallen werden oder
fallen
es irgendwie komische
werden.
Zwischenmenschliche Momente geben wird, weil wir die Gesichter der anderen Person nicht sehen.
Aber vielleicht klappt es auch mega gut.
Vielleicht.
Das wird unser neues Ding. Wo fangen wir an in der heutigen Woche? Wahrscheinlich wie immer damit, dass erstmal sagen, dass dieser Podcast abonniert und bewertet werden kann.
Richtig.
Ja? Im besten Fall mit 5 Sternen, im schlechtesten Fall 4 würden wir auch noch durchgehen lassen, aber 5 ist natürlich schon eigentlich optimal aus unserer Sicht. Also
ja,
so würde ich würde diesen Podcast mit 5 Sternen bewerten.
Ich auch, wenn ich du wäre.
Und bei Apple Podcasts ein gerne wieder als Kommentar hinterlassen.
Mhm.
Die letzte Woche war ja relativ wild und lang, nachdem wir uns mit Pizza und Bier ins Koma geschossen haben.
Aber war schön, ne?
Es war witzig, ja. Mhm. Ich habe auch Zuschriften bekommen, dass es sehr, sehr witzig war und dass ich scheinbar gut drauf war. Ich habe es mir dann nochmal angehört und ich muss sagen, ich war gut drauf. Also, dann hört gerne nochmal rein in die Folge von letzter Woche, falls ihr das noch nicht getan habt. Es war spannend, lustig und wir wissen jetzt, wo die Pizza eigentlich wirklich herkommt.
Mhm.
Lilly, in dieser Woche wird es spannend, weil es geht natürlich immer noch um Essen, es geht immer noch um Lebensmittel, aber ich blicke da etwas anders drauf in dieser Woche.
Oh, cool.
Und zwar mit dem Artikel von der Taz. Mit einem Artikel von der Taz, weil die Taz hat ja nicht nur den einen, sondern mehrere Artikel. Die Headline in dieser Woche lautet: Jeder Mensch ist ein Biotop.
Mhm.
Und ich möchte mich heute damit beschäftigen, was das Essen eigentlich in uns macht und was damit in uns passiert. Genauer möchte ich mit dir über die Darmflora und über das Mikrobiom im Darm sprechen.
Wichtig, wichtiges Thema.
Und spannendes Thema, weil ne, wir machen uns viele Gedanken darüber, was wir essen, aber ich möchte den Blick nach innen wagen und überhaupt mal schauen, was passiert denn dann, beziehungsweise schauen wir nicht drauf, was passiert mit unserem Essen, sondern eher, wo landet das und wie sieht der Darm eigentlich aus und was können wir machen, damit der Darm noch besser aussieht, als er hoffentlich eh schon ist.
Oh, dann lehne ich mich mal richtig. Erstmal hier richtig zurück. Mach's mir bequem und werde lauschen.
Was weißt du denn über den Darm oder über die Darmflora?
Also ich weiß, dass der Darm ein sehr, 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 sehr wichtiges Organ in unserem Körper ist und man darauf achten muss, dass es dem Darm gut geht und unserer Darmflora, weil dadurch viele Krankheiten entstehen können, wenn es nicht so ist.
Ja.
Ich habe auch schon ein, zwei Darmkuren gemacht, weil mein Immunsystem häufiger mal angeschlagen war und es mir danach wesentlich besser ging.
Da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen, weil das Thema Darmkur, Darmsanieren, Detoxen, das habe ich auch mit aufgenommen. Mhm. Ich bin gespannt, was du dazu erzählen hast.
Ja, ich will also nicht so viel, aber lass uns später darüber sprechen, ja.
Ja, jetzt habe ich gerade schon gesagt, was du über die Darmflora weißt. Und ich glaube, bevor wir anfangen, muss ich erstmal ein paar Begrifflichkeiten klären. Weil grundsätzlich das, was wir heute vorrangig besprechen werden, ist das Mikrobiom. So, und das Mikrobiom bezeichnet grundsätzlich erstmal das Zusammenspiel von den Milliarden Bakterien, Viren, Kleinstlebewesen, die in uns sind. Und der Darm ist der Hotspot dieses Mikrobioms. Also ungefähr 99% aller Bakterien, Viren etc. leben im Darm. So, dadurch kann man das Mikrobiom mit der Darmflora gleichsetzen. Mhm. Ich fand es lustig, dass es Darmflora genannt wird. Das kommt daher, dass man sehr, sehr lange davon ausgegangen ist oder alle Mikroorganismen zu den Pflanzen gezählt hat, als man darüber noch nicht so gut Bescheid wusste. Wann? Deswegen sagt man also Darmflora. Nee, das habe ich nicht gefunden. Okay. Aber das ist
Ah ja, okay, aber jetzt verstehe ich. Deswegen sagt man Darmflora. Hm?
Das hatten wir auch schon ein, zweimal angerissen, ne? Dass so ältere Medizin und oder was heißt ältere Medizin, noch weit bis ins 19. Jahrhundert hinein, ja, irgendwie diese Säftelehre vorrangig war in der Medizin, dass man den Körper im Grunde wie ein mechanisches Element oder wie ein, ja, sehr mechanisch und technisch betrachtet hat. Das Zusammenwirken dieser einzelnen Mikroorganismen, das ist auch noch nicht zu 100% erforscht. Also es ist einfach so komplex, es sind so viele verschiedene Bakterien, Viren, Kleinstlebewesen, wo man schon bei gewissen Sachen weiß, wie die miteinander in Verbindung stehen, arbeiten, aber man weiß noch nicht zu 100%, wie alles wirklich zusammenhängt. Ja, mhm. Man könnte denken, oh, es ist das Jahr 2023, wir haben unseren Körper umfassend erforscht, aber nein, da ist noch einiges zu erforschen.
Ja, gut so. Also wenn ich jetzt wüsste, dass wir alles erforscht hätten, dann gäbe es ja überhaupt gar keinen Lichtblick am Ende des Tunnels, auch was Krankheitsbekämpfung und so angeht. Ich bin froh, dass da noch einiges zu erforschen ist.
Thema Krankheitsbekämpfung. Ein Riesenschritt in der Medizin war ja, als das menschliche Genom entschlüsselt wurde. Hast du davon irgendwas schon mal mitbekommen?
Hat das was mit DNA zu tun?
Ja.
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 In sowas, also wirklich Bio war eins meiner Hassfächer in der Schule, weil ich muss mir Sachen immer vorstellen können, ne? Oder die vor mir sehen können. Und es fällt mir wahnsinnig schwer, mir biologische oder chemische oder physikalische Dinge vorzustellen. Deswegen hatte ich so meine Probleme und deswegen kann ich mich eigentlich nur blamieren. Aber irgendwann gab es natürlich in der Forschung die bahnbrechende, wie sagt man, ist ja keine Erfindung, ne? Aber man konnte auf einmal
Erkenntnis.
DNA feststellen. Das war doch dann auch in der Forensik, war das nicht so, dass sie dann auf einmal in der Forensik angefangen haben, alte auch Mordfälle und so nochmal aufzuarbeiten, genau. Weil man dann auf einmal DNA-Spuren festlegen konnte oder feststellen konnte.
Ja,
das
auf jeden
es.
Fall. Und das, was du über Biologie sagst, das kann ich 100% nachvollziehen, das ging mir ähnlich.
Gott sei Dank.
Auch in Chemie war irgendwann so der Punkt erreicht, wo ich einfach nichts mehr geblickt habe. Und wenn du da einmal den Anschluss verlierst, dann ist danach alles nur noch Spanisch.
Ja.
Und ich habe dann irgendwann auch komplett aufgegeben, was dazu geführt hat, dass ich, ne, in Sachsen musste man ja alles bis zum Ende durchziehen, weil sich irgendwann mal jemand gedacht hat, nee, also abwählen, nicht die, selbst der letzte Hanswurst muss Chemie bis zur 12. Klasse durchkloppen. Und so saß ich dann also da und in meiner allerletzten Chemieprüfung, als ich wusste, so, ich komme hier mit Bestanden irgendwie durch, habe ich auf meinen letzten Test, auf meine letzte Arbeit nur noch so Männchen aus O- und H-Verbindungen gemalt. Weißt du, weil wenn man so eine chemische Formel aufmalt, da kann man ja Strichmännchen im Grunde draus formen. Und ich glaube, ich habe irgendwie 2 Punkte am Ende da drauf bekommen auf diese Arbeit und an alle Strichmännchen nur so ein Fragezeichen.
Aber das
war es mir wert.
Finde ich ganz schön cool. Das hätte ich mich nicht getraut, muss ich sagen. Ich habe immer irgendwas versucht, zu Papier zu bringen. Aber das Chemie habe ich direkt abgewählt, Physik habe ich direkt abgewählt und Bio hatte ich, glaube ich, noch am längsten.
Wow.
Aber ich hatte auch die meisten Fehlstunden in Bio. Und ich träume bis heute davon, dass mir mein Abi nachträglich aberkannt wird, weil ich zu viele Fehlstunden im Bio-Unterricht hatte.
Ja,
aber
du weißt, das ist auch ein Kündigungsgrund bei uns, ne?
Ist auch.
Wenn ihr das Abitur jetzt
aberkanntes Abi. Ja, ich hab's ja noch. Aber ich meine, das eine bedingt natürlich das andere. Wenn ich so viele Fehlstunden habe, kann ich mich natürlich auch inhaltlich nicht verbessern.
Aber warum hast du so oft gefehlt? Warst du im Park saufen, oder?
Nee, ich habe mich mit anderen Inhalten auseinandergesetzt. Selbststudium sozusagen.
Jungs.
Genau.
Gut, ich komme mal wieder zurück zur DNA.
Ach, übrigens, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, ich sage es jetzt, meine Biolehrerin hatte den biolehrerinnenhaftesten Namen, den es überhaupt gibt auf der Welt. Warte? Frau Murzel. Mit dem Namen muss man Biolehrerin werden.
Ja. Gut. Ob Frau Murzel auch was an der Entschlüsselung des menschlichen Genoms zu tun hatte?
Ja, I doubt it.
In den 90er Jahren haben zwei Forschungsunternehmen begonnen, am menschlichen Genom zu arbeiten, beziehungsweise an der Entschlüsselung des menschlichen Genoms zu arbeiten. Und was ich wirklich crazy finde, beide Forschungseinrichtungen, beide haben zeitgleich, also wirklich innerhalb von wenigen Stunden, im Februar 2001 verkündet, dass sie das menschliche Genom entschlüsselt haben. So, das klingt erstmal nach 100%, war es aber nicht. Man hatte zu dem damaligen Zeitpunkt plus 83% entschlüsselt. Also vielleicht hat man sich dann irgendwie auch abgesprochen und das war irgendwie ein PR-Stunt. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt waren nur 83% entschlüsselt. Erst seit Mai 2021 gilt das menschliche Genom als vollständig entschlüsselt. Also noch nicht so lange.
Nee, also überhaupt nicht lange.
Mhm. Und das menschliche Genom, also die menschliche DNA, besteht aus genau 19.969 Genen. Das war tatsächlich eine der ersten Erkenntnisse in der Forschung zum menschlichen Genom, dass man dachte, es müsste eigentlich viel, viel mehr sein. Also zum Vergleich, Wasserflöhe haben gut 31.000 Gene.
Was?
Ja, ja.
Guck mal, und das ist jetzt schon wieder sowas. Ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Wie sieht ein Gen aus? Wie viele Informationen sind auf einem Gen drauf? Wie schlimm ist es, wenn eins fehlt? Weißt du, so
ja, eben. Man würde ja so denken, ey, bei 19.000, wenn da eins fehlt, mein Gott. Aber jedes Gen hat ja irgendwie eine, sorgt für einen, jedes Gen sorgt ja dafür, dass du irgendwie eine Haarfarbe, Aussehen, was weiß ich, steckt da ganz, ganz viel dran. Aber die Menschheit, also alle Menschen auf der Welt, sind genomisch zu 99,9% gleich. Hier, Hashtag One World, One Love, One Peace. Und dann gibt es ja immer wieder die Zahlen, ne? So wie viel haben wir Überschneidung mit dem Hausschwein, mit dem Schimpansen und so weiter. Also ich finde das eher crazy, dass wenige Gene ausreichen, einfach was komplett anderes aus uns zu machen.
Und mit welchem anderen Lebewesen haben wir die meisten Überschneidungen? Dann schon mit einem Affen, ne?
Ja, habe ich jetzt nicht recherchiert, aber okay. Ich sag mal ja.
Ja.
Alle, jetzt kommen wir nochmal weg von der DNA, weil ich habe noch so zwei, drei crazy Fakten dabei, zu Bakterien, Viren etc. Wenn wir all die zusammennehmen, alle Kleinstlebewesen, die in uns sind, wiegen die zusammen circa 1 Kilogramm. Das finde ich auch irgendwie wild, weil, ne, da sind wir wieder dabei, man kann sich eine Vire kann man sich nicht vorstellen, aber alle zusammen wiegen 1 Kilo, das finde ich echt crazy.
Das finde ich auch völlig crazy.
Mhm. Und ich meine, das ist so eine Zahl, die hat eigentlich jeder drauf, ohne jetzt hier die Hürde zu hoch zu legen, aber wie lang ist unser Darm, Lilly?
7 Meter.
6.
Fast. Ja,
vielleicht hast du einen längeren Darm.
Ich habe einen sehr langen. Also mein Darm ist wirklich außerordentlich lang. Mit dem stehe ich auch im Guinness-Buch der Rekorde.
Stell dir mal vor, du hättest wirklich wie so, man würde dann immer wie so einen Schwimmring mit sich rumtragen, weil man einfach noch so 1 Meter Darm hat. Naja. So.
Ist doch auch krass. Wieder,
was? Ja, 6 Meter?
Ja.
Ja, ja, finde ich auch immer so eine krasse Zahl.
Verrückt.
Wir kommen wieder zurück zu unserer Darmflora, um die es ja heute vorrangig gehen soll und vor allem, wie die sich entwickelt, woraus sie besteht. Besonders entscheidend für die Darmflora, wie die aussieht, wie gesund die ist etc., sind die ersten 3 Lebensjahre. Ja? Sozusagen die ersten Bakterien nimmst du ja bei der Geburt auf, ohne jetzt hier unappetitlich zu werden, wenn man aus der Mutter kommt. So. Deswegen sind ja dann auch manche so stehen dem Kaiserschnitt ein bisschen kritisch gegenüber, weil dieser Erstkontakt mit Bakterien etc. nicht stattfindet. Aber auch danach mit der Muttermilch etc. nimmst du einfach die ersten Bakterien auf, die deine Darmflora wachsen lassen und gedeihen lassen. Jede Darmflora, und du merkst schon, ich benutze jetzt Darmflora, weil das ist ein bisschen einfacher als Mikrobiom, klingt auch irgendwie volksnäher. Jede Darmflora ist ja wie ein Fingerabdruck. Kein Mensch hat die, oder keine zwei Menschen haben den, keine zwei Menschen haben die gleiche Darmflora. Ja, das ist bei allen unterschiedlich. Und so grundsätzlich kann man ja sagen, die moderne Lebensweise, in der auch wir hier in einem westlichen Land leben, ist grundsätzlich erstmal cool, ja, weil wir haben gute Medizin, die ganz viele Krankheiten unterbindet. Aber gleichzeitig sorgt sie auch dafür, dass wir viel, viel weniger, ja, Gefahren, Krankheiten etc. ausgesetzt sind. Wir sind dadurch auch viel, viel anfälliger für Zivilisationskrankheiten, Allergien zum Beispiel.
So der Klassiker, den ich noch aus meiner Kindheit kenne, so dass Kinder, die mit Hunden aufwachsen, ne, und ständig irgendeine Hundezunge im Gesicht hängen haben, dass die ein besseres Immunsystem haben, weil ihr Körper abgehärteter ist.
Ja, und tatsächlich gibt es eine Studie dazu, die an der russisch-finnischen Grenze stattgefunden hat, wo zwei Bevölkerungsgruppen leben, die relativ ident sind, so auch von Altersstrukturen etc. Nur hast du auf der finnischen Seite eine sehr zivilisierte Gesellschaft und auf der russischen Seite noch eine sehr traditionelle Gesellschaft, die ja viel auf Feldern arbeitet, noch nicht so viel moderne Medizin hat etc. Und dort wurde eine große Untersuchung durchgeführt, die festgestellt hat, dass, wie ich es eben gesagt habe, die Leute auf der finnischen Seite für Zivilisationskrankheiten deutlich anfälliger waren. Das heißt, dieses so einfach Kinder irgendwie Scheiße fressen lassen und durch den Dreck kriechen lassen, das ist nicht nur Hippie-Gelaber, das kann man so auch festhalten, dass das jetzt nicht komplett schlecht ist. Auch wenn natürlich Kinder gefühlt immer und überall jede tödliche Krankheit in sich tragen. Also das ist ja wirklich auch absurd, wie krank Kinder eigentlich immer sind.
Ja,
ich meine, das gehört dazu.
Weil sie häufig das erste Mal mit irgendwas in Kontakt kommen und der Körper dann erstmal was dagegen aufbauen muss, ne?
Ja, exakt. Und ja, wie funktioniert die Darmflora jetzt eigentlich? Und dazu habe ich mir mal angeschaut, was eigentlich passiert, wenn sie nicht mehr funktioniert. Ja? Also wenn man zum Beispiel eine Salmonelleninfektion hat, das ist ja was viele schon mal gehört haben, manche sogar schon mal durchgemacht haben. Ich hatte das noch nie. Ja?
Ich schon, von Tiramisu, also von schlechten Eiern. Schwierig.
Also ich klopfe auf Holz, ich hatte noch keine Salmonelleninfektion.
Du bist sowieso, du hattest irgendwie noch nie eine krasse Sache, du warst noch nie im Krankenhaus, also good for you, ich finde es wirklich, wirklich schön für dich.
Aber es macht mir auch Angst, also so, ich denke mir immer so, es kann ja nicht sein, also naja, du weißt ja, dass ich auch ein leichter Hypochonder bin, das hängt damit zusammen, dass ich mir immer so denke, so, ich werde mal älter, irgendwann muss da mal was kommen. Naja, ich klopfe auf Holz. Hier, ihr hört es auf. Ja. Obwohl, ist das Holz? Ich glaube, das ist ein Linoleumtisch. Naja, ich klopfe auf Linoleum. So, genau, was passiert bei Salmonellen? Der Dünn- und der Dickdarm ist komplett im Grunde mit einer Bakterienschicht ausgestattet. Ja? Und diese Bakterienschicht hält Keime und Bakterien ab. Aber eben nicht immer. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mit Salmonellen infiziert, liegt das daran, dass das Mikrobiom, die Darmflora, nicht mehr stark genug war, diese Bakterien abzuhalten. Denn eigentlich ernähren sich die Bakterien in deinem Darm von Zucker, von Protein, von Sauerstoff. Und wenn es aber davon zu viel gibt, ja, weil die Bakterien das nicht irgendwie richtig abbauen können oder zu wenige da sind, dann können eben auch gefährliche Bakterien, die in deinem Darm sind, wie zum Beispiel Salmonellen, anfangen zu arbeiten und dich zu infizieren. Also es ist eigentlich, kann man das auch so sehen, wenn du dich infizierst, ist deine Darmflora nicht mehr stark genug. Was ich eine krasse Zahl fand in dem Zusammenhang war, dass wir ganz oft eigentlich auch Salmonellen aufnehmen, ohne uns dann damit zu infizieren. Mhm. Also nur in 10-20% der Fälle wird man von Salmonellen dann auch wirklich krank. Ja, das heißt, es kann sein, dass du schon ganz oft irgendwas Salmonellenbehaftetes gegessen hast und vielleicht irgendwie rumurzt dann mal so kurz eine Stunde, aber du wirst nicht richtig krank. Und das ist aber auch ein Grund, warum natürlich sowas wie Salmonellen für Leute mit einem geschwächten Immunsystem und eben geschwächtes Immunsystem ist ja natürlich auch eine geschwächte Darmflora, besonders anfällig sind. Mhm. Und grundsätzlich war ganz, ganz lange unbekannt, welche Bakterien jetzt im Darm, in der Darmflora gegen Salmonellen schützen. Und erst kürzlich hat eine Studie gezeigt, dass es das Bakterium Mucis pyrili... Oh, schwieriger Name. Mucis pyrilium. Warte mal, das muss ich mir nochmal vergrößern. Das ist ein lateinisches Ungeheuer. Mucis pyrilium. Jetzt habe ich's. Das ist das Bakterium, das dich gegen Salmonellen schützt, weil das mit den Salmonellen um die gleichen Nährstoffe kämpft. Aha. Und wenn das da ist, wenn das gesund ist, dann hast du eine gute Chance, dass die Salmonelle an dir vorübergeht, beziehungsweise in dir vorübergeht. Mhm. Ja. Wie findet man jetzt heraus, ob du dieses Bakterium in dir trägst oder in einer gewissen Anzahl, in einer ausreichenden Anzahl in dir trägst, man kann eine Scheiße-Analyse machen. Die ist auch im Artikel beschrieben. Und ich weiß ja nicht, es gibt ja so Leute, die können, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, ob ihr am Abend pro Tisch über Krankheiten und unappetitliche Sachen gesprochen habt.
Zum Leidwesen von mir auf jeden Fall und anderen
du kannst
Familienmitgliedern.
Es auch nicht ab.
Ich finde, nee, ich mag das nicht. Aber deswegen bin ich abgehärtet.
Ja, ja, dann kannst du dir den Artikel vielleicht mal durchlesen. ja, das Interessante an so einer Analyse ist, dass also es gibt zwei Sachen, die das so ein bisschen in Frage stellen, ob das sinnvoll ist. Das eine ist, es ist eine absolute Momentaufnahme. Ja, die Darmflora kann sich sehr, sehr schnell verändern. Das heißt, wenige Tage oder auch schon Stunden später kann es anders sein. Und nicht jedes Bakterium ist stabil. Das heißt, in der Zeit von der Entnahme bis zur Aufbereitung, Analyse, sozusagen schwächen sich manche schon ab oder sterben ab, andere überleben länger und so weiter. Das muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht betrachten.
Mhm. Aber gut, ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, oder?
Total, ja, ja klar, genau. So, jetzt haben wir schon gehört, so ein gutes Mikrobiom ist schon mal eine gute Sache. Aber wie schafft man sich das denn? Und da hast du dich bestimmt auch schon mal mit beschäftigt, oder? Wie man die Darmflora auf Vordermann und Vorderfrau bekommt?
Ja, Ernährung.
Was würdest du essen?
Tja, ich habe mal gehört, dass so Knochenbrühen gut sind.
Mhm.
Aber ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht genau, warum.
Spannend. Ich habe mir aufgeschrieben unter der Kategorie nicht gut, zu viel tierisches Protein, Zucker, Salz, Fett.
Ah, okay. Ansonsten, so Bitterstoffe und so sind gut. Naja, einfach, ich sag mal, ausgewogen und gesund. Nicht zu viel Fett, nicht zu viel Zucker. Auch wenn Bakterien Zucker brauchen. Nicht zu viel Salz.
Genau.
Ja.
Und es gibt so drei Kategorien, sagen wir mal. Ich versuche es natürlich wie in allen medizinischen Themen und das ist ja auch was wir oft bei Besseresser als Thema haben. Diese medizinischen Themen sind immer hoch individuell. Mhm. Deswegen machen wir auch nicht mehr so viele dieser Themen, weil viele Sachen kann man einfach nicht auf die Allgemeinheit runterbrechen. Es gibt so ein paar Sachen, die einfach schwachsinnig sind, Nahrungsergänzungsmittel, High-Protein-Produkte etc. Sowas so braucht eigentlich kein Mensch.
Ja.
Und wenn, dann sollte das individuell verschrieben werden. Aber so grundsätzlich ist bei diesen medizinischen Themen immer die Devise, wenn ihr denkt, dass irgendwas falsch ist, zum Arzt gehen und für euch bestimmen lassen, was fehlt. Und nicht denken, ich nehme jetzt einfach erstmal irgendwelche Sachen und dann wird es schon irgendwie besser. Das sollte man nicht machen.
Richtig.
So, that said, möchte ich trotzdem verallgemeinern. Weil es gibt natürlich schon einfach ein paar Lebensmittel, die die, ja, die gut sind für den Darm. Das sind fermentierte Lebensmittel, ja, das ist Joghurt, Kombucha, Sauerkraut, aber zum Beispiel auch Parmesan, ja, ich meine, da muss man wieder aufpassen, das ist natürlich auch fettig, aber so grundsätzlich alle Lebensmittel, bei denen Bakterien arbeiten, bei denen gute Bakterien arbeiten, weil die natürlich dafür sorgen, dass einfach mehr Bakterien in deinem Darm stattfinden und miteinander in Verbindung treten können. Die zweite Kategorie sind Ballaststoffe. Ja, weil Ballaststoffe im Körper in kurzkettige Fettsäuren umgewandelt werden, die dann wiederum eine gute Energiequelle für Bakterien sind. So, und dazu, ne, auch da wieder Vollkorn, viele Gemüsesorten wie Chicorée, Spargel, Lauch, Zwiebeln, all das enthält viele Ballaststoffe. Ich finde, Ballaststoffe sind eh so unterbewertet, beziehungsweise werden oft nicht so beachtet.
Die ja, weil unsexy. Der Name auch fehlleitend ist, ja, meiner Meinung nach.
Total.
Da ist schon von Anfang an ein Fehler gemacht worden. Weil das genau. Hört sich nicht gut an, Ballaststoffe.
Nee, weil eigentlich sorgen Ballaststoffe ja dafür, dass du weniger Ballast hast. Also,
richtig.
Wieder, ja, wem das hier zu ekelhaft ist, ich werde jetzt über Scheiße reden. Aber nein, weil Ballaststoffe sorgen ja auch dafür, dass man einen weichen Stuhl hat.
So.
So nämlich. Ja, es muss ja mal gesagt werden. Irgendjemand muss es ja mal sagen.
Ja, richtig.
So. Und das sorgt dafür, dass man am Ende weniger Ballast im Körper hat. So. Scheiße Gespräch, Ende. Und die dritte Kategorie, das ist eigentlich meine Lieblingskategorie, sind Polyphenole. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Also alles, was Lebensmitteln Farbe, Duft und Geschmack verleitet. Das kann man nicht so richtig runterbrechen, aber diese sekundären Pflanzenstoffe verschwinden vor allem, wenn man Sachen brät oder halt mit Hitze bearbeitet.
Oder
das heißt,
schält auch, oder?
Und schält, genau.
Ja.
Das heißt, man sollte diese Lebensmittel roh essen oder maximal gegart. Also ich meine, so ein Paprika, Apfel etc. Ich meine, das ist dann relativ selbsterklärend, was dazu gehört. Und man sollte versuchen, einen Regenbogen zu essen.
Aha.
wir haben ja letzte Woche, war das letzte Woche, wo wir, stimmt, letzte Woche, danach haben wir den Podcast aufgenommen, die Tricks der Restaurants gedreht und da ging es ja auch um Krankenhausessen.
Mhm.
Und wir haben darüber gesprochen, dass Krankenhausessen immer eine Farbe hat.
Mhm.
Und zwar beige bis orange, gelb.
Ja,
ne, das ist vielleicht das Gegenteil vom Regenbogenessen. Aber ich finde auch das ist ja schon verrückt und das macht man ja oft automatisch. Weil einfach so einfarbiges Essen, das schaut man sich an und denkt sich, das ist nicht gesund.
Mhm.
Dass man hat das so im Gefühl, dass das gesund ist, mehrere Farben zu essen.
Ja, stimmt schon, das ist ganz interessant, ja.
Naja.
Außer so eine Spaghetti Carbonara, die ist auch sehr farblos, aber schmeckt sehr lecker.
Ja, ich glaube, die ist auch evolutionär nicht direkt vorgesehen.
Wie?
Naja. Also es ist eine großartige Erfindung, aber ich glaube nicht, dass
die tut unserer Darmflora gar nichts.
Ach, überlegen wir mal.
Nichts
ja,
Gutes.
So, nee, so eine weiße Spaghetto, Ei.
Naja, Parmesan
Speck.
Ist drin.
Ja, Parmesan, stimmt. Der Reis ist
und
raus.
Und Pfeffer ist auch gesund.
Total, ja. Ja, ja. Perfekt.
Gut.
Ja. Also das sind Sachen, die helfen, eine gesunde Darmflora zu kreieren. Was, wenn man jetzt das Gefühl hat, das hilft alles nichts, ich muss den Darm mal, in Anführungsstrichen, sanieren. Was ich irgendwie, auch wieder, wo wir von der Säftelehre kommen, irgendwie eine ganz schöne Formulierung finde, weil das ja auch impliziert, dass ne, my body is a temple, den kann man sanieren, den Tempel. Naja, das ist eigentlich auch ein bisschen eine irreführende Formulierung, ne? Ich meine, es gibt viele Menschen, die stehen auf Detoxen. Und es ist ja auch irgendwie verlocken, dass man sagen kann, hey, ich kann hier mit wenigen Mitteln meinen Körper auf einen idealen Urzustand versetzen. Aber das ist ja wirklich sehr, sehr verkürzt, diese Vorstellung. Weil wie so eine Colon-Hydrotherapie, von der habe ich gelesen, das ist, wenn man richtig hart detoxen möchte, ist das sehr beliebt. dabei wird der Körper mit, ja, im Grunde mit Wasser durchgespült, ne? Mit bis zu 60 Liter Wasser wird da durchgespült und du wirst einfach einmal komplett entladen.
Moment mal, 60 Liter am Tag?
Nee, so insgesamt über mehrere, ja, ja. Also
du isst du nichts mehr, sondern du spülst mit 60 Litern Wasser durch.
Ja, und das ist ja auch, ich kann mich erinnern, bei Cowlitz Hills hat Tom Cowlitz irgendwann mal davon gesprochen, dass er so eine Detox-Kur gemacht hat, wo du eigentlich auch tagelang nur irgendwelche ganz, ganz dünne Brühe trinkst und dann irgendwann anfängst irgendwie, mit Säften und so weiter. Ja, um dich halt einmal komplett durchzuspülen. Mhm. Und diese Idee ist natürlich auch verlockend. Und natürlich spülst du damit auch viel raus, was nicht in deinen Körper gehört. Oder was heißt nicht da reingehört, aber das sozusagen belastend sein kann. Aber es ist halt ein riesiger Eingriff in deine Darmflora, ne? Sozusagen dabei werden dann natürlich auch Gifte freigesetzt. Und die Darmflora muss im Grunde von einmal von vorne wieder anfangen. Das heißt, auch da sollte man sich für bereit und fit fühlen. Mhm. Ja. Jetzt hast du am Anfang schon gesagt, du hast schon mal so eine Darmkur gemacht. Mhm.
Ja, wie fandst du das? Das ist so eine auch bakterielle Kur, glaube ich. Mhm. Und einmal musste ich auch meinen Stuhl da einschicken und dann wird dir das halt zusammengebraut. naja, halt für dich zugeschnitten.
Ich weiß.
Und beim letzten Mal habe ich das jetzt aber nicht mehr so gemacht, sondern mit so einem anderen gängigen Mittelchen. Was mich daran halt wahnsinnig stört, ist, dass du da sehr consistent sein musst. Also du musst jeden Tag, dreimal am Tag da diese Tropfen zu dir nehmen und so. Und
ja.
Sowas nervt mich extrem. Deswegen habe ich das beim letzten Mal auch, glaube ich, jetzt nicht mehr so super gut durchgezogen. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass mir das geholfen hat. Also ich hatte schon mehrmals in meinem Leben wirklich ein ganz, ganz schwaches Immunsystem. Und ich meine, wahrscheinlich ist mit dieser Darmkur auch noch einhergegangen, dass ich mich vielleicht dann auch gesünder ernährt habe oder so. Kann auf jeden Fall sein. Oder auch vieles, was im Darm nicht gut funktioniert, kann ja auch manchmal mental bedingt sein. Es hat ja total viele Faktoren.
Ja.
Und ich kann sagen, mir ging es danach immer besser. Und die letzte habe ich gemacht vor über einem Jahr. Und ich war echt dieses Jahr wenig krank. Also ich glaube, ich hatte einmal so einen richtig schlimmen Infekt für eine Woche, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich sonst so richtig flach lag und da gab es auch schon mal andere Zeiten, du.
Ja, ja. Aber ich glaube, so wie du es gemacht hast mit einer individuellen Bestimmung und auch Analyse, was du brauchst, da sind wir wieder beim Thema von vorhin, das ist, glaube ich, der richtige Angang, weil es gibt noch gar nicht so viele Bakterienstämme, wo belegt ist, dass die grundsätzlich helfen.
Mhm.
Es gibt zum Beispiel das Bakterium Bifidobacterium longum 1714 TM.
Mhm. Wer kennt es
bei dem
nicht?
Bei dem konnte nachgewiesen werden, dass das im Grunde, das ist ein Bakterium, was eigentlich allen hilft, ja, was die Darmflora anregt. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele so Breitbandprobiotika heißen ja, wo dann damit geworben wird, hier 3 Milliarden Bakterienstämme und das nächste dann 5 Milliarden Bakterienstämme und 12 und was weiß ich, wo man das Gefühl hat, es geht nur darum, irgendwie besonders viele Bakterienstämme in sich reinzupumpen. Und das ist immer schwierig, weil sind wir wieder bei so Breitbandmedikamenten. Ja, wenn du Glück hast, hilft davon irgendwas. Im schlechtesten Fall nimmst du irgendwas zu dir, was du eigentlich gar nicht brauchst und eher das Gegenteil bewirkt, also da auch wieder, Leute, bisschen wachsam sein. Aber ich meine, auch so Marken wie Yakult und Actimel, ne, die leben natürlich schon seit Jahrzehnten eben von dieser Vorstellung, dass du klar, Joghurt ist grundsätzlich gesund, dass Yakult und Actimel nicht mehr viel mit einem natürlichen Joghurt zu tun hat, sollte auch allen bewusst sein. Aber es ist ja immer das Gleiche, ne? Du möchtest eine einfache Lösung für ein komplexes Problem. Und das ist sowohl bei Actimel und Yakult nicht gegeben und bei vielen dieser Probiotika, die man online kaufen kann, auch nicht. Mhm. Und eine Sache, die mir in diesem Zusammenhang wieder aufgefallen ist bei der Recherche, Leute, Es gibt ganz, ganz viele Webseiten, die sehen auf den ersten Blick hochwissenschaftlich aus. Und ich möchte zwei dieser Webseiten da mal ausrufen. Die heißen Spiegel der Gesundheit und Zentrum der Gesundheit. Und ich kann mich bei Zentrum der Gesundheit, kann ich mich noch sehr dran erinnern, wie ich so in einen meiner ersten Recherchejobs, ja, sollte ich irgendwas nachschauen und habe dann irgendwie Zentrum der Gesundheit als Quelle angegeben, bis mir ein Kollege gesagt hat, du, das ist keine so gute Quelle. Und ich war so, ja, okay, aber steht doch Zentrum der Gesundheit drüber. Ja, und du findest auch zu jedem Problem auf dieser Website eine Antwort, aber hinter diesen Webseiten stehen Marketingfirmen, Pharmafirmen, die einfach mit pseudowissenschaftlichen Herangehensweisen eben zum Beispiel solche Probiotika oder andere Lebensmittel, sage ich schon, Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel verkaufen wollen. Medikamente ist falsch, weil Medikamente müssen ja wissenschaftlich bewiesen sein, also Nahrungsergänzungsmittel verkaufen wollen. Das heißt, wenn ihr euch unsicher seid, geht immer in das Impressum von den Webseiten und schaut, wer hinter diesen Webseiten steht. Und so findet ihr relativ schnell raus, ja, ist das ein Forschungsinstitut, ist das eine Universität zum Beispiel oder sind das eben, ja, Marketing/Pharmafirmen. Ja.
Und in Deutschland gibt es doch die Impressumspflicht, ne?
Genau.
Das heißt, eigentlich ist man da immer auf der sicheren Seite. Und wenn eine Website mal kein Impressum haben sollte, das haben wir auch schon oft festgestellt, dann kann man sich schon mal sofort sicher sein, dass das gar nicht eigentlich vertrauenswürdig ist.
Ja, auf jeden Fall. Lilly, wir sind am After angekommen. Ich scheiße dich jetzt aus. Die Folge ist zu Ende.
Vielen Dank. Ich bin ganz happy, weil am Anfang hatte ich mir eine Frage für den Schluss aufgehoben und zwar, was kann ich denn jetzt für eine gesunde Darmflora tun? Aber das hast du mir ja beantwortet, indem ich Ballaststoffe esse, indem ich sekundäre Pflanzenstoffe zu mir nehme und indem ich hier fermentierte Sachen zu mir nehme. Das, ja, das beruhigt mich, alle drei
einfach
Dinge
mal so ein Fass Sauerkraut essen.
Ja, geil, jetzt, das ist auch gut. Mag ich nicht immer, habe ich nicht immer Lust drauf, aber an manchen Tagen habe ich Heißhunger auf Sauerkraut.
Ich auch.
Aus dem Glas schön. Das werde ich mir zu Gemüte führen. Und auch einfach mal, hey, vielleicht fragt man jetzt auch einfach mal so als Icebreaker sein Gegenüber, hey, wie gut oder wie gesund ist eigentlich deine Darmflora? Weil das ja auch
Wonderful First Dates.
Ja, hör mal. Und wenn eine Person gar nichts damit anfangen kann, weißt du auch, ah, okay, die hat sich scheinbar noch nicht gut mit ihrem Körper auseinandergesetzt.
So. So. Und die hat auch nicht, was schmeckt dahinter gehört.
Richtig, und das ist so natürlich ein absolute Red Flag.
Und das
ist ein
Dealbreaker.
Ja, da könnt ihr direkt das Handtuch werfen.
Aber wirklich, da ist dann kein Alarm mehr im Darm. Ich möchte eine neue Kategorie einführen zum Abschluss.
Aha.
Und zwar die Frage, welche Info hat dir denn besonders gut geschmeckt heute?
Fantastico. Die Info, dass das Genom erst 2021 hundertprozentig entschlüsselt wurde. Kann man das so sagen?
Ja.
Das finde ich,
ja, kann man so sagen.
Find ich spannend. Ja.
Ja, fand ich auch krass. Ja, super.
Vielen Dank, Flo.
Dann machen wir mal für diese Woche Schluss und hören uns in der nächsten Woche wieder.
Ja. Achtet auf euren Darm, ihr Lieben. Und tschüss.
Tschüss, tschüss.